Wo ist Gott? Wo ist Gott, wenn wir leiden? Wo ist er, wenn wir einsam sind? Wo ist Gott im Krieg, in der Katastrophe, in der Gefangenschaft? Wo ist er, wenn wir ihn nicht fühlen? Diese Fragen haben sich bestimmt einige von euch schon einmal gestellt. Ich auch. Sie gehören zu den zentralen Anfragen an unseren Glauben und stellen für viele ja eine Art Stolperstein im Leben als Christ dar. Auch die Judäer haben sich diese Frage gestellt, als Jerusalem 587 vor Christus von den Babyloniern erobert, der Tempel zerstört und die Oberschicht des Landes nach Babylon entführt wurde. Und auch Jesus hat diese Frage laut gestellt, als er am Kreuz hing und als einer seiner bekannten 7 letzten Worte Psalm 22 zitiert. Eli, Eli, lama, asaftani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eigentlich eine ziemlich merkwürdige Frage, oder? Wie kann Jesus in diesem Moment denn von Gott verlassen sein, wo er doch selbst Gott ist? Oder sollte da etwa doch nur ein gewöhnlicher Mensch am Kreuz hängen? Diese Frage werden wir jetzt erstmal noch einen Moment aushalten müssen. Bevor wir uns nämlich wieder gedanklich zu Johannes, Maria und den anderen ans Kreuz stellen, lasst mich noch einmal diesen Sprung 600 weitere Jahre in die Vergangenheit, zur Tempelzerstörung und ins Exil nach Babylon wagen. Als es den Tempel in Jerusalem noch gab, war dieser das Zentrum des religiösen Lebens des frühen Judentums. Man stellte sich vor, Gott ist hier zu Hause. Diesen Ort hat Gott selbst erwählt, um den Menschen nahe zu sein. In meiner Vorstellung von Gott passt das auf den ersten Blick gar nicht mal so gut. Gott ist ja schließlich allgegenwärtig, genauso wie er allmächtig, allgütig und allwissend ist. Das macht ihn aus. Diese Eigenschaften sind Ausdruck seiner Göttlichkeit. Wenn Gott aber allgegenwärtig ist, dann kann er ja nicht einfach nur an einem bestimmten Ort sein. So etwas wie ein Tempel bräuchte es ja also eigentlich gar nicht. Aber dass Gott viel größer als so ein Tempel und allgegenwärtig ist, das war den Menschen damals natürlich auch klar. Im ersten Buch Könige, Kapitel 8, da wird uns überliefert, was Salomo gesagt haben soll, als er den Tempel einweiht, den er gebaut hat. Doch sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Selbst die unendliche Weite des Himmels kann dich, oh Gott, nicht fassen. Wie könnte das der Tempel, den ich gebaut habe? Und Psalm 139 stellt die Frage, ob es denn überhaupt einen Ort geben kann, wo Gott nicht ist, an den man vor Gott fliehen könnte. Und der Psalm kommt zu dem Ergebnis, nein, führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und doch, auch wenn das irgendwie klar ist, bleibt der Tempel ein besonderer Ort. Denn Gott entscheidet sich dazu, sich dort den Menschen verfügbar zu machen. Der Tempel soll ein Raum der Begegnung mit seinem Volk sein. Und Gott selbst schränkt sich da so ein bisschen in seiner Göttlichkeit, in seiner Allgegenwart ein, um den Menschen diesen Ort zu geben, an dem sie ihn besonders erleben können. Und er tut das aus Liebe. Auf einmal merke ich, dass mir dieser Gedanke doch gar nicht mal so fremd ist. Er kommt mir sogar ziemlich bekannt vor. Denn zu Weihnachten passiert doch genau das Gleiche. Gott schränkt sich ein, macht sich kleiner, um uns Menschen nahe zu sein. Das Kind in der Krippe wird zum Tempel. Mit der Zerstörung des Tempels ist diese Nähe aber auf einmal nicht mehr gegeben. Wo ist denn Gott nun ganz besonders zu Hause? Wo ist er erreichbar? Wo können wir ihn erleben? Für die Judäer muss sich das so angefühlt haben, als hätte Gott sie verlassen. Sie erleben das als Gericht, als Strafe für ihre Verfehlungen, wegen denen nun Stadt und Tempel in Schutt und Asche gelegt sind, sie in die Verbannung geführt und Gott sie damit, ja, vielleicht allein gelassen hat. Wo bleibt da Gottes Liebe? um seine Bundestreue, die sich in seiner Gegenwart im Tempel geäußert haben. Der Prophet Hesekiel beschreibt sehr bildhaft, wie die Herrlichkeit Gottes, die ja auch ein Bild für seine Gegenwart ist, den Tempel verlässt und am Ölberg zu ruhen kommt. Das ist ja auch dort, wo Jesus 600 Jahre später im Garten Gethsemane festgenommen und nach Kreuz und Auferstehung zur Himmelfahrt in den Himmel aufgenommen wird. Aber was passiert dann mit Gottes Gegenwart? Zieht sie sich vom Ölberg aus in den Himmel zurück? Oder bleibt sie etwa doch in den Trümmern des Tempels zurück? So könnte es den in die Gefangenschaft geführten Menschen jedenfalls vorgekommen sein. Aber die Erfahrung des Exils in Babylon zeigt, Gott hat sie eben doch nicht verlassen. Er ist mit seinem Volk ins Exil gezogen und hat sie schließlich auch wieder zurück in die Heimat geführt, damit Stadtmauern und Tempel wieder aufgebaut werden können. Trotzdem stellt diese Zeit der Gefangenschaft eines der einschneidendsten Erlebnisse der jüdischen Geschichte dar. Das Volk erfuhr Leid und Spott und Schande. Gott aber, der sein Volk eben nicht verworfen hat, ist dabei und er bleibt dabei. Aus Liebe und Treue bindet er sich nicht einfach nur an einen bestimmten Ort, sondern an seine geliebten Menschen. Er ist in dieser leidvollen Situation gegenwärtig und leidet mit. Er erträgt dabei eben auch das Leid, das die Judäer als Strafe und Gericht für ihre Verfehlungen deuten. Man könnte vielleicht sogar sagen, er erträgt und trägt Strafe und Schuld. Auch ein Gedanke, der mir gerade zu Ostern ziemlich bekannt vorkommt. Zu Weihnachten wird Jesus zum Ort der Begegnung von Mensch und Gott. Er selbst ist der Raum, in dem die Menschen um ihn herum Gott leibhaftig erleben und Gemeinschaft mit ihm haben können. Gott hat sich klein gemacht, ist Mensch geworden und hat dabei so viele Dinge erlebt und gefühlt, die zum Menschsein dazugehören, im Positiven wie im Negativen. Schmerz und Einsamkeit, aber auch Lebensfreude und alles, was dazugehört. Zum Höhepunkt kommt Gottes Erfahrung der Menschlichkeit am Kreuz. Dort erlebt er selbst etwas, das ein Gott eigentlich gar nicht erleben könnte. Den Tod. Es ist aber nicht nur die Erfahrung des Todes, die Jesus am Kreuz macht, sondern noch eine weitere, die eigentlich nicht mit der Göttlichkeit Jesu zusammenpasst. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Urangst der Israeliten und Judäer, die Gottverlassenheit, vor der sie sich im Laufe ihrer Geschichte immer wieder gefürchtet haben und die sie auch mit ins Exil begleitet hat, erlebt nun Gott selbst am Kreuz. Das geht doch nicht. Und doch macht Jesus genau diese Erfahrung am Kreuz. Er fühlt und erlebt genau, wie sich das anfühlt, wenn diese Verbindung zum Vater, die Gemeinschaft mit Gott gekappt wird. Er erlebt, dass Gott eben nicht eingreift, um sich selbst vom Kreuz zu retten, sondern sich selbst ganz und gar ausliefert. Gott ist am Kreuz ein mitleidender Gott. Er teilt das Leid, das wir in unserem Leben erfahren, weil er selbst Schmerz und Tod erlebt. Aber was Jesus am Kreuz erleidet, übersteigt dieses bloße Mitleid. Ihm widerfährt das, was Gott uns Menschen ersparen möchte. Er will uns nicht verlassen und lässt uns nicht allein. Seinen geliebten Menschen würde er das nicht antun, aber sich selbst erspart er dieses Schicksal der Gottverlassenheit nicht. Gott trägt diese Last, damit wir sie nicht ertragen müssen. Ihr Lieben, das Geschehen am Kreuz gehört fest zum Kern unseres Glaubens. Und was dort vor 2000 Jahren geschehen ist, ist viel zu groß und bedeutend, als dass sich das auf eine einzelne, absolut richtige Perspektive oder Dimension reduzieren lässt. Ja, am Kreuz geschieht ein Opfer. Jesus geht bereitwillig in den Tod, um ein Passahlamm für alle Menschheit zu sein. Er trägt und bezahlt dabei für unsere Schuld. Und damit stellt das Kreuz das direkte Eingreifen Gottes in die Weltgeschichte dar, dass es uns erlaubt, die Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Und auch wird am Kreuz Gott selbst als ein politisch Verfolgter zum Opfer eines unterdrückerischen Regimes. Diese Perspektive ist besonders tröstend für Menschen, die immer wieder Ähnliches erleben und so wissen dürfen, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und Gott offenbart sich am Kreuz als der mitleidende Gott, der unsere Last und unser Leid kennt, sodass wir uns dabei nicht alleine fühlen müssen. Keine dieser Perspektiven ist falsch, auch wenn von jeher viel über sie diskutiert wird, als ob sie sich gegenseitig ausschließen würden. Sie alle und wahrscheinlich noch mehr machen einen Teil dieses wundersamen und geheimnisvollen Ereignisses am Kreuz aus. Und von der Auferstehung haben wir dabei noch gar nicht gesprochen. Dafür ist übermorgen Zeit. Heute wollte ich einmal besonders diese Perspektive beleuchten, weil Gott selbst erlebt hat, was es heißt, von Gott verlassen zu sein, müssen wir das nicht erfahren.
Amen.